Meine Damen und Herren, in der letzten Stunde begannen wir mit der Betrachtung des Frühwerks von Schleiermacher mit seinen Reden von 1799 und zwar ausgehend von der ersten Rede, in der er die neue Art der Einstellung menschlichen Bewusstseins zu dem Phänomen der Religion präludiert. Eine Einstellung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass er hier grundsätzlich und radikal die sinnvolle Möglichkeit in Abrede stellt, über Religion aus einer neutralen Position heraus verbindliche Urteile gewinnen und fällen zu können. Seine These, die darin entwickelt ist, lautet, dass sinnvoll Menschen über Religion nur reden können, wenn sie vom Geist der Religion angesteckt sind, wenn sie an diesem Gesamtleben der Religion beteiligt sind. Nur als Beteiligte, nicht als Zuschauer, lässt sich und können Menschen über Religion reden. Und schon hier in der ersten Rede wird auch etwas von dem deutlich, was er dann in der zweiten Rede, in der wohl in systematischer Hinsicht entscheidenden und wesentlichen, ausführt, was das Wesen der Religion sei. Schon in der ersten Rede klingt an der Gedanke, dass Religion ihrer Natur nach die Empfänglichkeit und die Empfindlichkeit menschlichen Bewusstseins für das Universum, für das Sein in seiner Totalität sei. Und genau diese Bestimmung nimmt er dann in der zweiten Rede auch auf, nachdem er in einem ersten Durchgang die Abgrenzung durchgeführt hat, dass Religion nämlich unter keinen Umständen verwechselt werden dürfe mit dem Reich des Handelns oder mit dem Reich des Wissens und dass Religion auch nicht eine Synthese aus beiden sei, gewissermaßen eine Verbindung von Metaphysik und Moral, von Praxis und Theorie, sondern Religion sei ein eigenständiges Gebilde, eine eigenständige Wirklichkeit, die unabhängig ist in ihrer Art und in ihrer Existenz von der Entwicklung und Ausbildung der Moralität und des wissenschaftlichen Geistes. So unabhängig Religion aber sei, so gewiss sei Religion dasjenige Element, worin die übrigen beiden Tätigkeiten des menschlichen Bewusstseins, Moral und Wissen, enthalten sind, Religion begleitet. Sowohl das tätige Leben des Menschen als auch das erkennende Bewusstsein. Die Unabhängigkeit impliziert zugleich so etwas wie die Beziehung dieser drei Größen Moral, Religion und Wissenschaft untereinander. Eine Interdependenz möchte Schleiermacher offenbar hier zum Ausdruck bringen, die nicht den Verlust der Unabhängigkeit, der Independenz von Religion bedeutet. Ein etwas schwieriger Gedanke damals noch, aber er wird von ihm mehr emphatisch vorgetragen, als dass er im Einzelnen theoretisch reflektierend auch begründet würde. Die Formel, auf die er das Wesen der Religion zieht, lautet bei ihm damals Anschauen des Universums. Dies ist die Angel, wie er sagt, um die sich seine ganzen Betrachtungen drehen werden. Anschauen des Universums, wobei ihm wichtig ist, auf beide Elemente dieser Aussage den stärksten Akzent zu legen. Sowohl auf das Moment der Anschauung als auch auf das Moment des Universalen in der Anschauung. Anschauung in dem ganz natürlichen und nächstgelegenen Sinne zu verstehen, dass hier eine Wirklichkeit aufgefasst und wahrgenommen wird, ohne dass irgendwelche Bewusstseinszustände diesem Akt der Erfassung vorausgehen, aus denen dieses Wahrnehmen allererst hervorgeht und entspringt. Das Moment der Unmittelbarkeit, der Spontaneität ist für dieses Bewusstsein der Religion im Sinne der Anschauung schlechterdings konstitutiv. Die Anschauung überfällt menschliches Bewusstsein und menschliches Bewusstsein bringt nicht Anschauung allererst willkürlich oder beliebig hervor. Gewissermaßen genötigt unter einer höheren Notwendigkeit, wird der Mensch aufmerksam auf dieses Universum, nicht aber, weil er mit seiner Fantasie sich dieses All und dieses Universale vergegenwärtigt und sich daran in einen Akt persönlicher, freiwilliger Bindung anschließt. Wer Religion hat, hat sie nicht aus eigenem Belieben, sondern wer Religion hat, fühlt sich affiziert von dem Unendlichen, von dem Absoluten, von dem Universum selbst. Das Universum bringt seine eigenen Betrachter hervor. Nicht macht sich der Mensch selbst von sich aus zum Betrachter des Universums. Und um des Willen kann eben Religion auch nicht gelehrt werden, wie man etwa Wissenschaften lehrt oder wie man jemanden dazu zwingt, etwa Musik, Klavierspielen zu lernen, ohne dass er es kann und ohne dass er es liebt. Um in diesem Bild zu bleiben, man müsste sagen, Religion kann niemand so erwerben, wie ein Kind Klavierspielen lernt, ohne dieses Klavierspielen gern zu tun, gern zu machen, sondern wer im Sinne Schleiermachers Religion gewinnt, lernt Religion wie ein Klavierspielender Schüler Klavierspielen lernt und als Pianist endet, als virtuoser Pianist. Nur so kann man Religion lernen im Sinne Schleiermachers. Man wird eben dann nicht ein Stümper in der Religion, sondern wird dann ein Virtuose, ein Meister in der Religion. Und das bedeutet die unmittelbare Verbindung dieser Bewusstseinsanstellung und Haltung mit der innersten Subjektivität des Menschen selbst. In dieser Wirklichkeit des religiösen Daseins, des religiösen Lebens, ist das Ich und die Religion so unlösbar miteinander verknüpft, dass die Religion um ihr Wesen gebracht würde, wenn das Ich ihr ausgebrochen würde, wie das Ich seine Identität verlöre, nehme man ihm die Religion. Dieses Moment der innigsten Verbindung des allgemeinen Wesens der Religion mit dem unverwechselbaren individuellen Leben eines Menschen, diese Verbindung ist das Entscheidende und das Wesentliche, was Schleiermacher zum Ausdruck bringen möchte, wenn er das Eigentümliche der Religion definiert hier als Anschauung des Universums. Um der von ihm behaupteten Unmittelbarkeit willen freilich, gerät er mit dem Begriff des Universums zunächst, so könnte es scheinen, in Schwierigkeiten. Denn das Universum könnte gemeinhin vorgestellt werden, wird auch gemeinhin vorgestellt, als der Inbegriff und das Ensemble aller einzelnen endlichen Wirklichkeiten und Dinge in dieser Welt, Prozesse und Gegebenheiten. Die Anschauung aber, wenn sie den Charakter der Unmittelbarkeit hat, kann unmöglich darin bestehen, dass eine unendliche Anzahl von Anschauungen summiert wird. Anschauung von Einzelheiten in der Welt summiert zu einer Anschauung der Ganzheit, der Allheit dieser einzelnen Dinge. Wie, das ist die Frage, die dann nun für Schleiermacher auftaucht, wie soll, wenn Religion Anschauungscharakter, Unmittelbarkeitscharakter haben soll, wie soll gleichwohl eine Anschauung, ein unmittelbares Bewusstsein des Universums, des alles implizierenden und einschließenden All denkbar sein? Die Auskunft, die Schleiermacher hier gibt, und darin verbindet er sich sehr eng mit der romantischen Ästhetik. Die Antwort, die Schleiermacher gibt, lautet: Die Anschauung des Universums erfolgt in der Anschauung eines Einzelnen als eines Elements, als eines Teils innerhalb des Umgreifenden, und zwar des alles umgreifenden Ganzen, sodass das Einzelne als Teil des Ganzen zugleich zur Darstellung des Ganzen wird. Das Einzelne wird nur als Teil erkannt und angeschaut, wenn es im Horizont der universalen Totalität, der Wirklichkeit, angeschaut wird. Die Anschauung des Universums ist, so kann man sagen, dasjenige Bewusstsein, das in einer spezifischen Anschauung eines Einzelelementes mit präsent ist. Und nur in dieser Verquickung, in dieser Verklammerung lässt sich das Universum anschauen. Niemals eine imaginierte Vorstellung, eine synthetische Auffassung oder synthetische Vorstellung kann dieses leisten, was dem Sinn der Religion zu entsprechen hat, sondern nur dieser überraschende und überraschte Hinblick auf ein Einzelnes, in dem gewissermaßen das Ganze sich selbst dem auffassenden Bewusstsein des Menschen überwältigend präsentiert. Diese auffassende Vorstellung wird von Schleiermacher ins Zentrum gestellt, im Einzelnen das Ganze zur Anschauung zu bringen. Das ist genau etwa auch eine Vorstellung, wie sie in der romantischen Ästhetik, aber auch in der großen Ästhetik eines Hegel noch formuliert ist, wenn er etwa die Schönheit, das Kunstschöne in seiner Ästhetik definiert als das sinnliche Scheinen der Idee. Das sinnliche Scheinen der Idee und das Anschauen des Universums berühren sich auf das Allerengste und das Allernächste. Denn sinnlich scheint im Sinne Hegels die Idee auf, wenn sie aufleuchtet an einem konkreten, einzelnen gegebenen Gegenstand, einem Kunstwerk, ohne dass die Materialität dieses Kunstwerks das eigentliche Objekt, das eigentlich Gegenständliche der ästhetischen Anschauung wäre. In dieser Einzelnen wird wahrgenommen die Welt, zu der dieses Bild als Darstellung, als indirekte Darstellung gehört. Und genau entsprechend ist bei Schleiermacher Religion dieses Erlebnis, das Unmittelbare und nicht zu erzwingende, weil selbst von sich aus bezwingende Erlebnis, in dem ein Einzelnes gewissermaßen transparent wird, für die Unendlichkeit, die durch dieses Einzelne sich anmeldet und als Lebensraum des menschlichen Geistes sich durchsetzt, als grundlegendes Moment für alle weiteren Lebensäußerungen des Menschen. Und Schleiermacher kann nun in der zweiten Rede noch auch eine Reihe durchlaufen unter dem Aspekt, in welchen Dimensionen, auf welchen Ebenen, in welchen Bereichen, Bezirken zeigt sich Einzelnes als Teil und Ausdruck gekommen ist. Und auch dieser moralische Pantheismus Fichtes bei der Verwandlung in einen religiösen Pantheismus bei Schleiermacher nicht dazu geführt hat, hier ein großes System der Menschheitsgeschichte im Ganzen oder der Weltgeschichte im Ganzen zu entwerfen, indem dieses gottheitliche Wesen sich zur Darstellung gebracht hat. Tendenzen in dieser Richtung sind bei Hegel aufgenommen worden, ohne, das wird uns bei ihm noch beschäftigen, ohne dass man mit Sicherheit sagen kann, dass er lediglich der Vollstrecker eines pantheistischen Erbes, eines pantheistischen Testaments gewesen sei. Bei Schleiermacher, aber ist diese Linie mindestens in der Frühschrift so deutlich erkennbar gewesen, dass auch noch Freunde, väterliche Freunde aus Berlin zu der damaligen Zeit ihm den Vorwurf des Spinozismus gemacht haben. Der Hochprediger Sack zum Beispiel, mit dem er engeren Kontakt hatte, er warf ihm vor, dass er Schleiermacher in diesen Reden nichts anderes vorgeführt habe als eine theologisch-religiöse Variante der Philosophie des Spinoza, in der das Wesen des Göttlichen in die Wirklichkeit des Ganzen, in das Universum hinein versenkt sei und nicht mehr als eine eigene Wirklichkeit sui generis im Unterschied zu diesem Universum verstanden werde. Die Änderung, die Schleiermacher vollzogen hat, ist von ihm selbst durchaus wahr und wahrgenommen und wohl auch im Selbstbewusstsein verstanden worden, ohne dass er freilich sich einfach auf eine philosophische Schule hat festlegen lessen. So wenig wie Lessing sich einfach als einen Spinozisten hat charakterisieren lassen, so wenig hat Schleiermacher sich damit identisch wissen können, was Spinoza vorgetragen hat.
und die Differenz, die tatsächlich von ihm zu Recht behauptet worden ist, unerachtet aller Anklänge, die da sind. Die Differenz ist zweifellos darin begründet und dadurch gegeben, dass zwischen Schleiermacher und Spinoza immerhin die, wenn ich so sagen darf, ethische Metamorphose des Spinozismus stattgefunden hat. Nämlich die Wendung, die durch Fichte erfolgt ist, wo die Formel Deus sive natura zumindest in die Formel umgewandelt wurde, Gott oder die moralische Weltordnung. Wobei moralische Weltordnung in einem qualitativen Unterschied verstanden worden ist zu der natürlichen Organisation des Kosmos im Ganzen. Die Naturordnung ist nicht identisch mit der göttlichen Weltordnung, sondern diese göttliche Weltordnung ist eine davon abgehobene Größe, so schwer auch zu sagen sein mag, wie sie zu dieser Naturordnung in Relation steht. Es gibt charakteristische Formulierungen von Fichte, in denen er etwa davon reden kann, dass diese moralische Weltordnung über der Naturordnung schwebe, als scheue sie noch die Berührung mit den Niederungen der mechanischen Natur. Hier ist, wenn ich so sagen darf, es noch nicht zu dem Begriff der historischen Synthesis von Moral und Natur gekommen, wie es in den großen spekulativen Systemen versucht worden ist, sondern hier ist lediglich das spinozistische Totalsystem aus seiner natürlichen Verfassung in eine nur moralische transponiert worden, ohne dass die Vermittlung zwischen Natur und Moral noch als eigenes Problem aufgefasst und begriffen worden wäre. Man könnte auch sagen, man hat den Gedanken der Welt als Schöpfung preisgegeben zugunsten des Gedankens an ein Reich Gottes jenseits der Schöpfung. Denn den Glauben an die moralische Weltordnung konnte ein Mann wie Fichte sehr wohl umschreiben mit der Wendung des lebendigen Glaubens an das Reich Gottes. Man glaubt in dieser Situation nicht mehr an den Sohn Gottes, sondern man glaubt an das Reich Gottes. Man verzichtet auf die Person Gottes zugunsten einer göttlichen Gesellschaft von freien moralischen Subjekten jenseits dieser durch natürliche Grenzen bedienten Zeit und Wirklichkeit. Diese Wandlung, die hier angetreten ist, sollte man beachten und sie spielt eben auch bei Schleiermacher noch ihre Rolle. Nicht umsonst, das werden wir bei seiner ausgereiften Theologie sehen, nicht umsonst hat seine Theologie ihre Einbettung in einer großen kulturethischen Gesamtschau, in der die Kategorie einer differenzierten menschlichen Gesellschaft im Ganzen das Ausschlaggebende und Maßgebende ist, auf die hin auch die Theologie ihre Konzeption hat, sodass man durchaus sagen kann, diese Verwandlung des Gottesglaubens in den Glauben an ein Reich Gottes als die Gemeinschaft von moralischen Subjekten, dies ist ein Charakteristikum, das sich hier in dieser Wende im Verständnis der Religion zwischen Kant und Schleiermacher als folgenreich für die gesamte Theologie im 19. Jahrhundert ereignet hat. Diese Linie werden wir weiter zu verfolgen haben. Zuvor aber werden wir einzublenden haben die zweite vorhin angedeutete Komponente, die nicht auf der Linie der ethischen Interpretation verläuft, sondern stärker auf der Linie einer historischen Interpretation, in der auch sehr viel energischer, als das hier bei Kant, Fichte, Schleiermacher geschehen ist, die Elemente des Naturalismus aus der Spinoza-Tradition aufgenommen worden sind. Und das jetzt ist mit dem Namen Herders unlöslich verknüpft und hat ebenfalls seine Weiterung in der Gestalt Humboldts und seine Fortsetzung in dem, was man den deutschen Historismus des frühen 19. Jahrhunderts nennt, der ja außerordentlich folgenreich für die Theologie geworden ist. Die Zusammenführung und die Verbindung des ethischen und des historischen Proms, wird ein Gesichtspunkt sein, unter dem wir die Folgezeit im 19. Jahrhundert zu sichten haben. Ein Gesichtspunkt, glaube ich, der auch für das Selbstverständnis der Theologie in der Gegenwart nicht ohne Bedeutung und Relevanz ist.